Aloha bei Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious, dem Geplauder über Freiheit, Reisen und ortsunabhängiges Arbeiten. Ich nehme dich mit in mein Leben als digitale Nomadin und teile ehrliche Geschichten, inspirierende Gespräche und vor allem jede Menge Motivation für deinen Weg in die Unabhängigkeit. Schön, dass du dabei bist. Heute reden wir über das Thema Reiseplanung. Tatsächlich ist das ein Thema, das viele total vergessen oder sich nicht vorstellen können, wie viel Aufwand das eigentlich ist. Ja, wir haben wahrscheinlich alle schon mal irgendeine Reise oder einen Urlaub oder sowas geplant und dann haben wir gebucht und dann waren wir dort und das war's. Aber wenn man jetzt auf Reisen lebt, dann ist das eventuell ein ganz klein bisschen aufwendiger. Zum einen, weil wir das immer wieder machen müssen und zum anderen ein bisschen Geld sparen wollen und ja, das Gefühl haben, das Beste rausgeholt zu haben. Außerdem gibt es ganz viele Faktoren, die in die Reiseplanung mit reinspielen. Sowas wie, wo ist eine gute Community, wo gibt es die Dinge, die ich unbedingt sehen möchte, wo ist das Internet gut, wo gibt es Coworking oder vielleicht sogar Co-Living Spaces. All diese Dinge, die fließen mit in unsere Reiseplanung ein, die wir vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm haben. So, von daher reden wir heute da mal ein bisschen drüber. Gerade am Anfang möchte man natürlich auch ganz viel sehen. Das verstehe ich vollkommen. Also bei mir war der Anfang 2,5 Jahre ungefähr, in denen ich ziemlich schnell gereist bin, weil ich unbedingt so viel sehen wollte, weil ich mein Leben als digitale Nomadin und die Ortsunabhängigkeit ausnutzen wollte und wirklich hungrig war, die Welt zu sehen. Es hat sich dann eben nach 2,5 Jahren so ein bisschen gebessert, aber vorher war ich bestimmt nur so im Schnitt vielleicht eine Woche an einem Ort. Ich habe aber sehr häufig auch schon nach 2-3 Tagen die Koffer wieder gepackt, beziehungsweise den Rucksack und bin weitergereist. Und nach 2,5 Jahren war ich aber dann doch ganz schön reisemüde, muss ich sagen. Also ich hatte zwischendrin sogar ein Travel Burnout. Auch das, shit is real. Ja, nach 2,5 Jahren habe ich dann beschlossen, dass ich doch langsamer reisen muss und auch möchte. Irgendwann hat man dann eigentlich alles gesehen, was man unbedingt sehen wollte. Natürlich, leider ist es beim Reisen auch so, es kommt immer wieder was dazu. Ja, je mehr man sieht, je mehr man lernt, desto mehr möchte man haben, desto mehr neue Ziele kommen dazu. Leute erzählen einem, oh, warst du da schon? Das ist auch so toll. Und dann schaffst du es auf dieser Reise nicht und hast schon wieder was auf deiner Bucketliste dazugekommen ist. Ja, aber trotzdem nach bei mir 2,5 Jahren war das so, dass ich trotzdem meinen Reisehunger so ein bisschen gestillt hatte und gesagt habe, nein, ich möchte jetzt entspannter reisen, ich möchte jetzt ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, ich möchte an Orten ankommen, ich möchte die Community erleben. Und das war für mich auch tatsächlich der Zeitpunkt, wenn du die Folge über Hobbys gelesen hast, das war der Zeitpunkt, zu dem ich Kizomba kennengelernt habe, ein Partnertanz aus Angola, also ein afrikanischer Paartanz, und den habe ich da kennengelernt, mich in diesen Tanz verliebt und dann bin ich nach meinem Hobby quasi gereist, beziehungsweise habe meine Reisen nach meinem Hobby ausgerichtet, bin dahin, wo es eine gute Kizomba-Community gab, wo es Kizomba-Festivals gab und so weiter und so fort. Aber bis dahin bin ich eben sehr schnell gereist und mir hat auch so ein bisschen mein Anker gefehlt. Ja, ich habe natürlich nach Communities geguckt, ich habe nach Coworking Spaces geguckt und all diese Dinge. Aber für mich fehlte irgendwie der Grund, warum ich an einen Ort reisen musste, vor allem eben, nachdem ich alles gesehen hatte. Aber ja, das hat mir eben Kizomba gegeben. Also für die Reiseplanung kann es durchaus wichtig sein, eben sowas wie ein Hobby zu haben und auch einen Grund, warum man irgendwohin reist. Und dann bin ich an die Orte gereist, an denen eben Festivals war oder wo die Community gut war, bin da einen Monat geblieben oder auch ja, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht wirklich länger als einen Monat oder vielleicht mal 6 Wochen an einem Ort. Aber genau, das so hat sich dann mein Reisestil verändert. Was hat das nun mit der Reiseplanung zu tun? Ganz einfach. Je schneller du reist, desto mehr musst du planen. Also am Anfang habe ich garantiert, dadurch, dass ich so 2, 3, 4 Tage an einem Ort war, manchmal ein paar Tage länger, aber meistens so um den Dreh, da habe ich garantiert 1 bis 2 volle Tage für die Reiseplanung gebraucht. Jede Woche. Weil ich mir überlegt habe, wo will ich überhaupt hin? Ich habe geguckt, welche Sehenswürdigkeiten gibt es wo? Wie kommt man dahin? Muss ich fliegen? Gibt es Busse, Züge? Was kosten die? Gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, dahin zu kommen? Gibt es irgendwelche, weiß ich nicht, Fahrgemeinschaften oder sowas in dem Land, die ich nutzen kann? Wenn ich in Europa zum Beispiel bin, dann kann ich mit BlaBlaCar fahren oder was auch immer. Und dann natürlich der nächste Schritt, wie komme ich vor Ort unter? Gibt es ein Co-Living Space? Gehe ich in ein Hostel, weil es so teuer ist, dass ich nicht in ein Hotel oder ein Airbnb möchte? Muss ich in ein Hotel? Gibt es Airbnbs? Was kosten die? Dann auch die Sache, wenn du ein Airbnb länger buchst, dann kriegst du sehr häufig Rabatt. Das war auch so ein Grund für mich, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt langsamer reisen, weil ich wollte nicht mehr in Hostels übernachten. Dorms waren nichts mehr für mich. Ich muss auch dazu sagen, das war so um die Zeit rum, als ich 30 wurde. Ich habe mir gedacht, so mit Ende 20 in Hostels ist noch okay. Habe ich mich auch am Anfang tatsächlich relativ wohl gefühlt. Da hat man auch so eine Art Community. Also eine Community von Backpackern und Reisenden normalerweise eher und nicht von digitalen Nomaden. Also da habe ich dann auch gemerkt, das ist nicht mehr so ganz meine Crowd sozusagen. Aber dann mit meinem 30. Geburtstag rum, da kam auch einfach das Bedürfnis, nicht mehr in Hostels zu übernachten, sondern eben woanders, sag ich jetzt einfach mal. Denn Hotels waren auch nicht so wirklich das Richtige, denn man will als digitaler Nomade normalerweise auch gar nicht so leben, so reisen wie normale Urlauber oder normale Reisende, die eben für eine bestimmte Zeit auf einer Reise sind. Ja, keine Ahnung, Backpacker, die für 2 Monate oder sowas durch Südostasien backpacken. Ja, also da möchte man eigentlich schon eher die Community, man möchte mehr das Gefühl, an einem Ort anzukommen. Und da sind halt zum Beispiel Co-Living Spaces die ideale Wahl. In einem Airbnb, in der richtigen Gegend, wo andere digitale Nomaden sind, ist auch in Ordnung. Oder dass man eben, wie das hier in Südostasien normalerweise der Fall ist, dass man sich einfach eine normale Unterkunft sucht und dann wie ein Local in einer normalen Unterkunft lebt. Also hier zum Beispiel, das ist jetzt das Kondo, in dem ich hier in Chiang Mai lebe. Das da ist das sogenannte Clubhouse, da ist das Fitnessstudio drin hinter mir. Nee, man sieht es, glaube ich, nicht durch die Büsche, da ist der Pool und auf der Seite ist das Gebäude. Da drin sind eben die Wohnungen und da habe ich eine Wohnung. Ja, und so verändern sich die eigenen Bedürfnisse, verändert sich das, was man selber ans Reisen auch für Ansprüche hat und entsprechend verändert sich auch die Planung. Und je mehr man eben sowas möchte, desto mehr muss man eventuell auch für Planung mit einbeziehen. Dann kommt noch ein ganz wichtiges Thema hinzu, sowas wie Visum. Ja, also ich bin tatsächlich die ersten Jahre gar nicht mit dem Thema Visum konfrontiert worden, weil ich eigentlich nur in Ländern war, wo entweder eine normale Einreise möglich war oder wo es ein Visa on Arrival gab. Das heißt, du kommst einfach an und bekommst vor Ort dann das Visum. Zum Beispiel auf meiner Weltreise war das in Kambodscha so und in Sri Lanka war das so. Und deswegen, ja, war ich mit dem Thema Visum das erste Mal, ich glaube, Ende 2017 konfrontiert, als ich nach China bin. Das war das erste Visum in meinem Leben, das ich beantragen musste. Aber all diese Dinge muss man in der Reiseplanung beachten. Oder auch sowas wie, selbst wenn ich kein Visum brauche, wie lange darf ich bleiben, wenn ich einreise? Also hier in Thailand gilt aktuell, dass man 60 Tage bleiben darf. Das hat sich in den letzten Jahren auch immer mal wieder geändert. Vor 11 Jahren, als ich das erste Mal hier war, waren es 30 Tage. Es waren ganz, ganz lange 30 Tage. Und jetzt haben sie es vor einiger Zeit auf 60 Tage erhöht. Aber es ist im Gespräch, dass sie es wieder auf 30 Tage runtersetzen. Und über solche Dinge muss man Bescheid wissen. Und dann auch zu wissen, was mache ich, wenn ich länger bleiben möchte. Ja, also kann ich das irgendwo verlängern? Hier in Thailand kann man einfach zur Immigration gehen und zumindest nach der ersten Einreise das um 30 Tage verlängern. Ja, also man kann dann, wenn man es einmal verlängert hat, nicht nochmal verlängern. Aber das muss man dann eben wissen, dass aktuell mit den 60 Tagen Einreise plus 30 Tage Verlängerung, die ich beantragen kann, ich insgesamt 90 Tage am Stück in Thailand bleiben darf. Dann muss ich allerdings ausreisen. Das nennt man dann einen Visa-Run machen, also einmal das Land verlassen und zurückkommen. Ich habe das früher tatsächlich auch so gemacht, weil ich nicht so sehr an einem Land gehangen habe, dass ich gesagt habe, ja, ich schmeiß das Geld raus, um einen Visa-Run zu machen, weil ein Visa-Run ist in der Regel relativ teuer. Du verlässt das Land und kommst eigentlich direkt wieder. Manchmal bleibt man 1 oder 2 Tage oder Nächte in dem anderen Land, visumsbedingt eben, und kommt dann zurück. Aber das ist relativ teuer. Also mein letzter Visa-Run, weil ich bin jetzt schon in meinen zweiten 90 Tagen sozusagen. Also ich bin jetzt ziemlich genau bei 150 Tagen, die ich jetzt in Thailand schon bin. Abgesehen von dem Visa-Run, natürlich, den ich nach 90 Tagen machen musste. Aber dieser Visa-Run, den habe ich nach Vietnam gemacht, der hat mich ungefähr 150 € gekostet. Das ist jetzt, das ist nicht so wahnsinnig teuer, aber es ist teurer, als wenn ich einfach nach Vietnam fliege und dann einen Monat dort bleibe. Natürlich, der Monat dort kostet mich mehr als 150 €, aber einfach nur dahin und wieder zurück, dann hatte ich quasi 150 € Reisekosten für eine Reise, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen Geldverschwendung, einen Visa-Run zu machen. Und früher, als ich noch so zu 100% machen konnte, was ich wollte, also als ich nicht verheiratet war, und da muss man ja eben schon auch ein bisschen Kompromisse eingehen und gucken, was will der Partner. Und früher bin ich dann einfach weitergereist, wenn meine Aufenthaltsdauer erreicht war. Ich habe gesagt, okay, kein Problem, dann verbringe ich dann jetzt eben einen Monat in Vietnam oder einen Monat in Singapur. Ich habe sehr viel Zeit in Singapur tatsächlich verbracht. Ja, wenn du eben nicht so reisen möchtest, dass du immer einfach weiterreist, wenn deine Aufenthaltsdauer das Maximum erreicht hat, dann musst du eben sowas machen wie ein Visa-Run. Und dann gibt es eventuell auch Bedingungen, die daran geknüpft sind. Also wenn ich zum Beispiel jetzt aktuell einen Visa-Run nach Laos machen wollen würde, was eine der Möglichkeiten ist, das könnte ich sogar auf dem Landweg machen, da müsste ich noch nicht mal fliegen, dann muss ich aber in Laos ein oder sogar 2 Nächte bleiben, weil das eben mittlerweile die Regel ist, dass man nicht mehr am gleichen Tag aus Laos zurück nach Thailand reisen darf. Es gibt Wege drumherum, wenn man das zum Beispiel über eine Agency macht, die planen für dich den Visa-Run. Das kostet dann aber auch wieder, ich glaube, 150 € alleine diese Agency zu bezahlen. Dann ist halt die Strecke für dich mit dabei, der Van, der dich rüberbringt, und die Rückreise direkt dann eine Stunde später oder sowas. Das Einzige, was du dann noch zahlen musst, ist das Visum. Das kostet aber in Laos auch 50 €. Also dann kostet dich der Visa-Run trotz allem ungefähr 200 €. Und wie gesagt, solche 200 € sind dann für mich irgendwie verschenkt, ja, verschwendet, wie man es nennen möchte, weil ich damit eben in einigen Ländern sogar eine komplette Unterkunft für einen ganzen Monat mir leisten könnte. Oder ich könnte irgendwo anders hinfliegen, wo ich wirklich hin möchte und da bleiben möchte. Oder was auch immer ich mit dem Geld machen könnte. Es ist gerade in Ländern wie hier in Südostasien, in dieser Region, ist es sehr viel Geld, mit dem man sehr viel Besseres anfangen kann, als es eben in einen Visa-Run zu verschwenden. Ich habe es gerade erwähnt, ich war sehr lange in Singapur, und das liegt daran, dass ich in Singapur, obwohl das so teuer ist, einen sehr guten Trick angewendet habe, um günstig zu leben. Und zwar habe ich House-Sitting dort gemacht, beziehungsweise Pet-Sitting kann man auch sagen. Denn ich habe nicht nur auf Häuser aufgepasst, sondern ich habe auf Haustiere aufgepasst, auf Hunde, auf Katzen, und war deswegen insgesamt deutlich über 3 Monate, ich glaube sogar ein halbes Jahr ungefähr in Singapur, wenn ich alles zusammenrechne. Die House-Sits und Katzensits und was auch immer, die waren teilweise, ja, also ich glaube, der eine war sogar 6 Wochen am Stück, und zweimal hatte ich 3 Wochen am Stück, und dann hatte ich nochmal 2 Wochen. Also ja, wie du siehst, ich habe mehrere Male Katzensitting oder Hundesitting, House-Sitting, wie auch immer du es nennen möchtest, gemacht. Und wenn du das machst, dann zahlst du gar nichts für die Unterkünfte. Und das ist das, was in Singapur am teuersten sind. Denn das Leben in Singapur, das ist gar nicht so teuer unterm Strich, wenn man wieder weiß, wie. Nämlich zum Beispiel lokal bei sogenannten Hawker-Stalls, also das sind die Garküchen sozusagen vor Ort. Wenn du da isst, dann zahlst du relativ wenig. Also ich habe unterm Strich definitiv in Singapur günstiger gelebt, als ich hier in Thailand normalerweise lebe. Aber genau, das hat halt mit der Planung zu tun, ne, mit dem House-Sitting zu tun. Hat damit zu tun, dass ich eben nicht in Restaurants gegangen bin oder nur in sehr seltenen Ausnahmefällen mal in ein Restaurant gegangen bin und dementsprechend günstig dort leben konnte. Ich habe tatsächlich über einige Jahre meine Reisen nach den House-Sits geplant. Wo habe ich was gefunden? Da bin ich dann hingereist, beziehungsweise habe geguckt, wie ich das irgendwie verbinden kann mit anderen Plänen. Aber das nimmt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch. Du kannst zwar unterm Strich natürlich sehr, sehr günstig leben, aber es braucht eben Zeit, dich auf die einzelnen House-Sits zu bewerben, mit den Leuten zu sprechen, das dann zu organisieren, zu planen und so weiter und so fort. Also unterm Strich ist Reiseplanung wirklich ein Thema, das von vielen unterschätzt wird, das viel, viel länger dauert, als dass die meisten so denken, dass alles, was man im Hinterkopf behalten muss, wonach man sich richten muss. Und sehr häufig hat man eben auch erstmal keinen Anker, so wie bei mir das dann das Kizomba wurde oder wie es zwischenzeitlich auch mal das House-Sitting war, wo ich gesagt habe, okay, das sind die Ankerpunkte, nach denen ich meine Reisen plane, weil ansonsten reist man irgendwie wahllos durch die Welt und ja, weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Und dann kommt natürlich noch hinzu, wir wollen als digitale Nomaden auf Reisen arbeiten. Das kann auch manchmal echt kompliziert sein, das hinzukriegen, das zu planen. Und wenn man am Anfang noch viel sehen möchte, viel Ausflüge machen möchte, Sightseeing machen möchte, dann kann man da durchaus in die Bredouille geraten. Also da ist viel Planung erforderlich. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen erhellen, was man da so alles im Hinterkopf behalten muss und darf und kann. Wenn man dann vielleicht noch so ins Meilengame mit einsteigt, wozu ich eine andere Episode gefilmt habe, die setze ich vor dieses Video, dass du die Folgen in der richtigen Reihenfolge sozusagen dir anhören kannst oder anschauen kannst. Und ja, dann ist das wirklich alles etwas, das zwar zeitaufwendig ist, sich unterm Strich aber lohnt, so dass du wirklich eine tolle Reiseerfahrung hast und das Leben als digitaler Nomade voll auskosten kannst.